Heute am Tag der Deutschen Einheit erinnern wir an Vinzenz Müller, einen in Bayern geborenen preußischen General, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der Armee der DDR diente und von einem vereinten Deutschland träumte, mitten im Kalten Krieg. Mit weißer Fahne Richtung Russland, eine Sendung von Christoph Grix und Thomas Klug.
Liebe Viktoria, über das großzügige Angebot deiner Mutter zu unserer endlichen Vereinigung bin ich restlos begeistert.
In Ihrer Person, Herr Präsident, ehren wir den Schöpfer unserer Deutschen Demokratischen Republik. Ehren wir den Wegbereiter der bewährten Politik des demokratischen Blocks und der Nationalen Front des demokratischen Deutschland.
Ich bin nur neugierig, wie meine über alle Maßen skeptische Familie darauf reagieren wird.
Ihre Person an der Spitze der Deutschen Demokratischen Republik gibt uns die Gewähr, dass wir auf diesem unserem Wege unbeirrbar weitergehen. Gibt uns die Gewähr, dass alle unsere Arbeit in der Deutschen Demokratischen Republik Arbeit für die ganze deutsche Nation ist.
Ein sofort eingesetzter Familienrat hat natürlich gleich die entsprechenden Zweifel geäußert. Wie denkt sich deine Mutter die Durchführung? Sind wir von jedem elterlichen Zwang befreit? Können wir die Form unserer Lebensweise selbst bestimmen? Und wenn ja, wie? Oder müssen wir weiter jeder seinem Elternteile gehorchen?
Wir geloben aufs Neue, dass wir treu an ihrer Seite stehen bei der Festigung unserer Deutschen Demokratischen Republik, die wir von keinem antasten lassen, weil sie Stütze und Rückhalt ist für die Einheit und den Frieden ganz Deutschlands.
Viktoria hat einen Brief von Hans erhalten. Der stellt viele Fragen. Und Vinzenz Müller scheint restlos zufrieden mit der DDR und deren erstem und einzigem Präsidenten Wilhelm Pieck. Müller ist Chefinspekteur der Volkspolizei, Vizepräsident der Volkskammer und er ist Viktoria.
Liebe Viktoria, will deine Mutter durch ihre scheinbare Großzügigkeit dich und dadurch auch mich ganz für ihre Bestrebungen gewinnen? Wenn du Zeit hast, schreibe mir darüber. Vor allem aber teile mir mit, wann wir uns treffen können, damit wir uns mündlich aussprechen.
Der Geliebte ist ungeduldig. Geliebte dürfen so sein.
Mit allen guten Wünschen grüßt dich herzlich.
Hans hat den Brief unterzeichnet. Hinter Hans verbirgt sich Hermann Teske, ein ehemaliger Offizier der deutschen Wehrmacht. Ebenso hinter Viktoria alias Vinzenz Müller. Es sind die 1950er Jahre. Wir sind in Deutschland, diesseits und jenseits der Grenze und offenbar in einer Zeit, in der Wehrmachtsoffiziere bereit sind, ein Liebespaar zu spielen, um über Grenzen hinweg über die Zukunft von Deutschland Ost und West sprechen zu können. In wessen Auftrag sprechen sie miteinander? Wer ist noch beteiligt? Und wie wirksam ist der Versuch, all diese Kontakte geheim zu halten? Es ist eine merkwürdige Zeit. Aber ist es nicht auch merkwürdig, wenn ein Offizier nacheinander unter 5 Obrigkeiten dient? Erst unter Kaiser Wilhelm II., dann unter den Reichspräsidenten Ebert und Hindenburg, dann unter Hitler. Zuletzt dient er Walter Ulbricht in der Nationalen Volksarmee. Vinzenz Müller hatte wichtige Funktionen in der DDR inne. Er leitete den Aufbau der kasernierten Volkspolizei, die der NVA vorausging. Er war stellvertretender Verteidigungsminister und er war stellvertretender Vorsitzender seiner Partei, der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, NDPD. Er war einer, der das sagte, was die DDR-Funktionäre offiziell so sagten, und gleichzeitig einer, der von einem einigen Deutschland träumte. Vielleicht. Doch wie wurde Vinzenz Müller zu Viktoria?
Um die Wahrheit zu finden, muss sich jeder einmal in seinem Leben von allen übernommenen Auffassungen freimachen und sich aufs Neue und von Grund auf das System seiner Erkenntnisse aufbauen.
Diesen Satz von René Descartes hat Vinzenz Müller seinen Lebenserinnerungen vorangestellt. Er hat sich gründlich daran gehalten. Vinzenz Müller ist auf der Suche nach dem wahren Vaterland. Vinzenz Müller wird 1894 im bayerischen Eichach geboren. Er ist das zweite von 4 Kindern der Familie Müller. Die Eltern betreiben eine Gerberei Der Vater, ein angesehener Mann im Ort, ist Abgeordneter der Zentrumspartei im Landtag. Die Familie erzieht ihre Kinder streng katholisch. Vinzenz soll einmal Arzt oder Priester werden. Sie schickt ihn auf das St. Michaels-Gymnasium des Klosters Metten bei Deckendorf. Diese Schule, von den Benediktinern betrieben, gilt als streng, doch weltoffen. Vinzenz entdeckt sein Interesse für Militärgeschichte und die Geschichte Preußens, besonders für die Generäle Gneisenau und Scharnhorst. Jetzt weiß er, wo er sein Leben verbringen möchte: beim Militär. Vinzenz Müller muss seinen Eltern beibringen, dass er nicht Arzt oder Priester werden will. Die Eltern verweigern jegliche Unterstützung, doch er hat seine Entscheidung getroffen. Er wird Fahnenjunker beim 13. Württembergischen Pionierbataillon in Ulm. Wegen einer Knieverletzung wäre er fast wieder entlassen worden. Es ist das Jahr 1914. Der Erste Weltkrieg steht bevor.
Die kommenden Ereignisse verhinderten meine Entlassung. Voller Erregung konnten meine Kameraden kaum erwarten, für den kommenden Krieg zu ihren Truppenteilen gerufen zu werden. Und ich musste mit geschientem Bein im Bett liegen. Darüber war ich tief enttäuscht. Als angehender Offizier empfand ich es als Schande, zu Hause zu sitzen und womöglich zu spät in den Krieg zu kommen.
Muss ich denn zu Städtlein hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Im August 1914 ist es dann endlich soweit. Er fährt Richtung Westen, er fährt in den Krieg. 4 Jahre später kehrt er mit seiner Kompanie zurück. Vinzenz Müller ist jetzt Oberleutnant. Am Hals wurde er durch einen Schuss verletzt, an der rechten Hand durch eine Granate. Und Malaria hat er auch noch. In Ulm, von wo er 4 Jahre zuvor aufgebrochen war, hat man keine Verwendung für ihn. Oberleutnant Müller wird zum Grenzschutz nach Ostpreußen versetzt. 1923, zurück in Ulm, erhält er ein Fernschreiben aus Berlin.
Oberleutnant Müller, Pionierbataillon 5, wird mit sofortiger Wirkung zum Reichswehrministerium, Truppenamt T1-3, kommandiert. Das Kommando ist einer Versetzung gleich.
Für einen Oberleutnant ist es eine Auszeichnung, wenn das Reichswehrministerium ruft. Sein neuer Vorgesetzter wird Kurt von Schleicher, Major im Generalstab. Von Schleicher ist Berater des Chefs der Heeresleitung und bearbeitet alle politischen Angelegenheiten, die das Reichswehrministerium betreffen. Von Schleicher schätzt Müller und macht ihn zu seinem Bürooffizier. Müller hat in ihm bald einen väterlichen Freund. Die 20er Jahre. Müller genießt Berlin. Vielleicht, weil er nicht nur den Trubel wahrnimmt, sondern auch das Erbe der alten Preußengeneräle entdeckt, über die er so viel gelesen hat, damals auf dem Gymnasium. Im Reichswehrministerium wird er Experte für Mobilmachung. Das verschafft ihm Einblicke in die innersten militärischen und politischen Machtzirkel des Staates. Der Staat aber scheint zu wanken. Die Wirtschaft ist weltweit in der Krise. Kurt von Schleicher, inzwischen 1932 letzter Kanzler der Weimarer Republik, vermag die Demokratie in Deutschland nicht zu retten. Am 30. Januar 1933 übernehmen die Nazis die Macht. Ein Jahr später hat Müller einen neuen Oberbefehlshaber, Adolf Hitler. Mit der Reichswehr haben sich die neuen Machthaber viel vorgenommen. Sie soll größer werden und schlagkräftiger. Offiziere mit Kompetenz und Durchsetzungskraft sind gefragt. Müllers Karriere steht nichts im Wege. Er soll in München das Wehrkreiskommando 7 aufbauen. 1934 lässt Hitler fast die gesamte Führung der SA liquidieren und nutzt die Gelegenheit, sich auch anderer politischer Konkurrenten oder Widersacher zu entledigen. Und so wird auch Müllers Freund Kurt von Schleicher während des sogenannten Röhmputsches von den Nazis ermordet. Müller ist schockiert. Vinzenz Müller arrangiert sich mit dem neuen Regime und wird 1939 Oberst. Doch er steht auch den sogenannten Skeptikern nahe, einer Gruppe hoher Offiziere um General von Witzleben, der später zu den Verschwörern des 20. Juli gehören wird. Die Wehrmacht und in ihrem Gefolge SS und Sicherheitsdienst zieht quer durch Europa und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Vinzenz Müller bleibt das nicht verborgen. Silvester 1942. Müller befindet sich mit seiner 17. Armee in der südrussischen Steppe. einer seiner Untergebenen ist der Schriftsteller Ernst Jünger. In dessen 7 Jahre später erschienenem Buch »Strahlungen« wird dieser Abend beschrieben.
General Müller erzählte von den ungeheuerlichen Schandtaten des Sicherheitsdienstes nach der Eroberung von Kiew. Auch wurden wieder die Giftgastunnels erwähnt, in die mit Juden besetzte Züge einfahren. Das sind Gerüchte, und ich notiere sie als solche, doch sicher finden Ausmordungen in größtem Umfang statt.
Der Widerstand gegen das Naziregime wächst, auch hinter den feindlichen Linien. Im Juli 1943 schließen sich in Moskau emigrierte KPD-Funktionäre und gefangene deutsche Soldaten zusammen. Sie gründen das Nationalkomitee Freies Deutschland. Das NKFD ruft zum Sturz Hitlers auf. Unter den Mitgliedern ist ein gewisser Walter Ulbricht.
Wir sprechen zu euch als Deutsche, die ihr Volk von ganzem Herzen lieben. Wir sind hierher gekommen, weil wir nicht gleichgültig zusehen können, dass ihr in der Schneestippe verblutet. Wir wissen, dass das Glück unserer Nation nur möglich ist, in Freundschaft mit dem großen Sowjetvolk. Soldaten, unser Volk braucht nicht euren sinnlosen Tod. Es braucht euer Leben für die Arbeit im künftigen Deutschland.
Weißrussland im Juli 1944. Müller ist die 4. Armee unterstellt. Viele Soldaten sind inzwischen umgekommen. Es geht nicht mehr weiter und es geht nicht zurück. Es droht die Einkesselung. Die Lage ist aussichtslos. Das Leben von 50.000 Soldaten steht auf dem Spiel. Müller reitet in Begleitung eines Hornisten und eines Offiziers in Richtung des sowjetischen Artilleriefeuers. Er hat ein Ziel, die Kapitulation. Müller ist nun ein Kriegsgefangener der Roten Armee.
Kameraden in der Wehrmacht, mit Stolz und Genugtuung erkläre ich, dass ich zu den Unterzeichnern des Aufrufs der 50 Generale gehöre. Denn auch ich bin der festen Überzeugung, dass der Krieg verloren ist. Beendet den sinnlosen Kampf, stürzt das unheilvolle nationalsozialistische System und tut damit den ersten Schritt in eine bessere Zukunft.
Dieser Aufruf hat Folgen. Die Nazis verurteilen Müller in Abwesenheit zum Tode. Während der Zeit in russischer Kriegsgefangenschaft besucht er eine Antifa-Schule. 1948 wird er aus der Gefangenschaft entlassen. Er sucht weiter nach seinem wahren Vaterland.
An diesem Tage, diesem 7. Oktober 1949, wird sich hier ein Stück deutscher Geschichte vollziehen. Sie alle, Hörer in Stadt und Land, in Ost und West, die Sie jetzt durch die Rundfunkwellen mit uns verbunden sind, werden Zeugen dieser Ereignisse sein.
Vinzenz Müller kehrt in ein anderes Deutschland zurück. Zunächst heißt es SBZ, sowjetische Besatzungszone, dann DDR. Die Sowjets bleiben präsent in der DDR und sie wollen diesen deutschen Militär und ehemaligen feindlichen General Vinzenz Müller in führenden Positionen sehen. Vinzenz Müller tritt der Partei bei, die eigens für Leute wie ihn gegründet wurden, der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands. Hier finden die ehemaligen von Wehrmacht und NSDAP zusammen, die als nicht belastet gelten.
Wer der Deutschen Demokratischen Republik und ihrem Präsidenten Wilhelm Pieck die Treue hält, der hält ganz Deutschland die Treue.
Vinzenz Müller sagt, was DDR-Offizielle ebenso sagen. Doch er hat Gegner, nicht bei den Sowjets, sondern bei den Deutschen. Wer gegen Hitler gekämpft hat, misstraut einem General, der schon unter Kaiser und Führer diente. Doch die DDR braucht den erfahrenen Militär. Vinzenz Müller wird Chefinspekteur der Volkspolizei, später stellvertretender Innenminister, verantwortlich für den militärischen Aufbau der DDR. Und er will die deutsche Wiedervereinigung. Adenauers Pläne, die Bundesrepublik zum Teil eines westeuropäischen Bündnisses zu machen, lehnt er ab. Das Ministerium für Staatssicherheit interessiert sich bald für Müller, wie zuvor schon der sowjetische Geheimdienst. Müller meldet alle seine Westkontakte, das waren vor allem ehemalige Generalstabsoffiziere der Wehrmacht. Der wichtigste von ihnen ist Hermann Teske. Müller und Teske tauschen sich regelmäßig aus über die innerdeutsche Grenze hinweg. Sie treffen sich, sie schreiben sich. Und sie informieren die Geheimdienste über ihre Kontakte. Doch nicht alle Briefe sollen die Geheimdienste lesen. Teske und Müller tarnen sich manchmal. Aus Vinzenz Müller wird dann Viktoria, so der Vorname seiner Mutter. In diesen getarnten Briefen tauschen sich Teske und Müller über eine mögliche deutsche Einheit aus. Aber Müller schreibt auch offene Briefe, zum Beispiel im Juni 1950.
Man kann mir den Vorwurf machen, dass ich einmal General unter Hitler war. Aber den Vorwurf lasse ich mir von niemandem machen, dass ich aus der Vergangenheit nichts gelernt habe. Und gerade deswegen warne ich alle meine früheren Kameraden in Westdeutschland vor der durch die Amerikaner betriebenen Wiederaufrüstung in der Bundesrepublik, die zu einem neuen Krieg auf deutschem Boden und damit zum Untergang des deutschen Volkes führen muss.
Go home, Ami-Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein.
Vinzenz Müller liegt damit auf offizieller SED-Linie. Etwas anders ist es, wenn er die Möglichkeiten für ein geeintes Deutschland auslotet. Sowohl bei den Sowjets als auch innerhalb der DDR-Führung gibt es Stimmen, die ein vereintes Deutschland für realistisch halten, wenn es denn ein neutrales Deutschland ist. Der Kalte Krieg indes bestimmt die politische Atmosphäre. Die Gegensätze zwischen Ost und West werden jeden Tag größer. Die Grenze wird zum eisernen Vorhang. Die Stimmen derer, die an eine baldige Vereinigung von Bundesrepublik und DDR glauben, werden leiser. Doch es passiert auch anderes, im Geheimen zunächst.
Dr. Schäfer und ich, wir haben uns zuerst nicht gekannt. Dr. Schäfer war aber ein guter Bekannter meines verstorbenen Vaters, mit dem zusammen er in der Weimarer Zeit Abgeordneter im Bayerischen Landtag war.
Ein bundesdeutscher Minister reist in geheimer Mission nach Berlin. In West-Berlin steigt er in eine S-Bahn und fährt zum Bahnhof Marx-Engels-Platz im Osten. Der Minister heißt Fritz Schäfer, ist CSU-Politiker und gehört der Regierung Adenauer an. Es ist der 11. Juni 1955. Schäfer trifft sich mit Vinzenz Müller. Der spricht darüber drei Jahre später im deutschen Fernsehfunk der DDR.
Es war aber doch selbstverständlich eine besondere Situation. Auf der einen Seite der damalige Bundesfinanzminister, heutige Justizminister Dr. Schäfer. Auf der anderen Seite ich, Stellvertreter des Ministers für nationale Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik, Abgeordneter der Volkskammer, Mitglied des Nationalrats der Nationalen Front des demokratischen Deutschland. Unsere gemeinsame Sorge aber, die Sorge um die friedliche Lösung der Deutschlandfrage, also der entscheidenden nationalen Lebensfrage unseres ganzen deutschen Volkes. Die ist uns selbstverständlich sofort eine gute Grundlage finden für sachliche Verhandlungen in einer aufgelockerten Form.
Eigentlich will Fritz Schäfer 1955 mit dem Moskauer Botschafter in Ost-Berlin sprechen, doch der ist nicht da. Die Stasi hat zwar von Schäfers Absicht gehört, Ost-Berlin zu besuchen, glaubt aber nicht daran. So kommt es zu dieser wenig bekannten Episode in den deutsch-deutschen Beziehungen. Fritz Schäfer reist ein zweites Mal nach Ost-Berlin. Diesmal wird er vom sowjetischen Hohen Kommissar und Botschafter Georgi Maximowitsch Puschkin empfangen. Vinzenz Müller hat die Begegnung vermittelt. Und sie bleibt geheim bis 1958, fast zwei Jahre nach Schäfers zweitem Besuch. Kreml-Chef Chruschtschow fordert in einer offiziellen Note den Abzug der westlichen Alliierten aus Berlin-West. Diese lehnen erwartungsgemäß ab. SED-Chef Walter Ulbricht deutet an, dass es Gespräche mit einem Minister aus dem Kabinett Adenauer über eine deutsche Konföderation gegeben habe. Die Bundesregierung ist alarmiert und lässt erst einmal dementieren.
Das Bundeskabinett stellt fest, dass kein Bundesminister Gespräche oder gar Verhandlungen mit Vertretern des Sowjetzonenregimes geführt hat.
Eine Konföderation wird von Bonn offiziell abgelehnt. Walter Ulbricht möchte dagegen beweisen, dass die Adenauer-Regierung ein doppeltes Spiel spielt. Der betreffende Minister soll sich selbst zur Sache äußern. Sollte das nicht geschehen, dann würden die DDR-Vertreter, die die Unterhaltung geführt haben, sich dazu äußern. Vinzenz Müller schreibt indes einen Brief an Schäfer.
Ich zweifle nach wie vor nicht, dass Ihre damalige Initiative von Ihnen persönlich sehr ernst und ehrlich gemeint war. Sie sind nunmehr, wie aus der Presse hervorgeht, durch den Gesinnungsdruck des Herrn Bundeskanzlers nicht in der Lage, sich frei zu äußern. Ich bin überzeugt, dass Sie, wenn Sie auch weiterhin für die Konföderation als einen entscheidenden Schritt für die Wiedervereinigung eintreten, bei der Mehrheit aller Deutschen Verständnis und Zustimmung finden werden. So wie die Dinge durch die Haltung des Herrn Bundeskanzlers gediehen sind, gilt es jetzt, die volle Wahrheit darüber, wie es wirklich war, zu sagen.
Richtig wohl dürfte sich Müller beim Verfassen dieser Zeilen nicht gefühlt haben. Erst nach 4 langen Wochen, in denen darüber spekuliert wurde, wer denn dieser Minister gewesen sei, beginnt Fritz Schäffer, seine Besuche in Ostberlin zu offenbaren, bestreitet aber, über eine Konföderation gesprochen zu haben. Stattdessen habe er sich
ausführlich mit dem damaligen sowjetischen Botschafter in Ostberlin über die Frage unterhalten, ob die Sowjetunion bereit sei, für die Wiedervereinigung Deutschlands einem Verfahren zuzustimmen, das zuerst allgemeine politische Betätigungsfreiheit wiederherstellt und dann in ganz Deutschland allgemeine freie Wahlen für die Bildung einer gemeinsamen deutschen Nationalversammlung vorsieht.
Vinzenz Müller in seinem Fernsehinterview:
Der Dr. Adenauer ist gegen eine Verständigung. Er ist gegen eine erfolgreiche Durchführung von Verhandlungen zur Wiedervereinigung Deutschlands. Er bildet sich ein, die Deutsche Demokratische Republik mit Hilfe der NATO mit Gewalt an Westdeutschland angliedern zu können.
Wer hier welches Spiel spielte, bleibt unklar. In wessen Auftrag handelte Müller? Welche Rolle spielte der sowjetische Geheimdienst? Welchen Anteil hatte die Staatssicherheit? Sicher ist, sie hat das Gespräch zwischen Müller und Schäffer mit Müllers Wissen abgehört. Die Gespräche sind beendet, ergebnislos, folgenlos. Das wahre Vaterland, ein geeintes Deutschland, ist ferner denn je. Vinzenz Müller geht es nicht gut. Er hat schon lange gesundheitliche und familiäre Probleme. Jahrelang hatte er eine Beziehung mit seiner persönlichen Krankenschwester. Seine Frau wählte den Freitod. Müller wird allmählich vergessen. Die DDR will nicht mehr daran erinnert werden, dass es ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier war, der die nationale Volksarmee maßgeblich geprägt hat. Und in westlichen Zeitungen wird darüber spekuliert, ob er an der Erschießung von 90.000 Juden in Russland beteiligt gewesen sein könnte. Wegen eines Herzleidens und psychischer Probleme verbringt Vinzenz Müller die letzten 3 Monate des Jahres 1960 im Krankenhaus. 1961 denkt er an eine Flucht in den Westen, gemeinsam mit Sohn und Schwiegertochter. Alles ist vorbereitet. Die Flucht soll mit der S-Bahn erfolgen. Müllers Schwiegertochter schilderte im Jahr 2003 diese Episode in einem Brief an Peter Joachim Lapp, Müllers Biografen.
Als wir auf dem Bahnsteig standen und auf die S-Bahn Richtung West-Berlin warteten, sagte der Vater plötzlich, dass er doch lieber wieder umkehren und nach Hause fahren möchte. Er fürchte, man habe ihn wieder beobachtet. Wir hielten dies für einen Vorwand. Wir wussten, dass er einfach am Ende seiner Kräfte war und nicht mehr konnte.
Am 12. Mai 1961 stürzt sich Vinzenz Müller von der Terrasse seines Hauses in die Tiefe. Er wird in ein Krankenhaus gebracht und stirbt. Der Traum von einem geeinten Deutschland bleibt für Jahrzehnte ein Traum. Vinzenz Müllers Memoiren heißen »Ich fand das wahre Vaterland«.
Mit weißer Fahne Richtung Russland, in der Reihe Land und Leute, porträtierten Christoph Krix und Thomas Klug Vinzenz Müller, Walter Ulbrichts bayerischen General. Es sprachen Ilse Neubauer, Christoph Krix, Andreas Neumann, Alexander Duda und Gudrun Skupin. Ton und Technik Cordula Vanschura. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2013.